Okay, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Dirk, ich bin heute in Bielefeld. Und wir werden gleichzeitig unsere Predigtreihe über David fortsetzen. Und es gibt heute einen ganz spannenden Text, aber auch einen herausfordernden Text, auch für den Prediger, weil es geht um David und Bathsheba. Und wenn diese Geschichte mal verfilmt werden müsste, dürften also Jugendliche unter 18 Jahre diese Geschichte nicht sehen, weil es würde heiße Liebesszenen darin geben, es würde Mord und Totschlag geben, auf eine recht grausame Art und Weise. Und trotzdem ist die Stelle aus 2. Samuel, Kapitel 11, Gottes Wort und hilfreich für uns, auf unserem Weg von den Schwächen von David zu lernen. Wir lernen nicht nur von seinen Siegen, wir lernen nicht nur davon, wie er treu Gott gefolgt ist, sondern wir profitieren unwahrscheinlich auch von seinen eigenen Fehlern und wie er mit dem Herrn auch manchmal versagt hat. Und deshalb fände ich es gut, wenn wir uns einfach die Geschichte zusammen nochmal angucken und auch die Geschichte zusammen lesen. Jetzt ist die Geschichte ziemlich lang, sie geht über 1,5 Kapitel. Und anstelle, dass ich euch mit meiner monotonen Stimme 1,5 Kapitel ärgere, habe ich mir gedacht, ich bitte einfach 4 Freiwillige aus jedem Block, also einen von da, da, da und da drüben, die denken, dass sie eine schöne Stimme haben und vor allen Dingen, die sich trauen, solche Sätze zu lesen wie "und er lag bei ihr" und dann es schafft weiterzulesen. Also ich bräuchte einfach mal 4 Freiwillige. Super, Diana meldet sich schon. Da hinten ist schon mal aufgestanden. Komm einfach, du schaffst das, genau. Klasse. Dann brauchen wir hier aus dem Block noch einen, jemanden und da, super. Hier, du kriegst gleich nochmal eins. I don't need it. Okay, aus dem Mittelblock brauchen wir noch 2 Leute. Per Olaf, komm. Bis 13, lass ich mal kurz gucken. 14, okay. Per Olaf kriegt noch das hier. Also 1, 2, du bist Nummer 3. Und Nummer 4, aus den Reihen hier drüben irgendwo. Angelika, möchtest du? Gut. So. Oh Gott, reicht. Du bist auch gerade alles dran. Du bist Nummer 4 dann. Okay, Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort lesen, hören und verstehen können. Und wir bitten dich, dass du uns beim Verstehen hilfst, dass es spannend für uns ist, dass du die Brücke schlägst, indem du eine alte Geschichte, die zwar wahr ist, aber schon lange passiert ist, dass du sie transportierst in unser Leben und dass wir davon Weisheit und Erkenntnis und Rat und Reden Gottes in unserem Leben mitbekommen. Amen. Okay.
Und es geschah am Anfang des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld zum Krieg ausziehen, da sandte David seinen Feldherrn Joab und seinen Diener mit ihm und ganz Israel aus. Und sie bekämpften das Land der Ammoniter und belagerten die Stadt Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seiner Couch aufstand und auf den Dach des Königshauses hin und her ging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und es wurde David berichtet: Ist es nicht Bathsheba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger. Und sie sandte hin und berichtete es David und sagte: Ich bin schwanger. Da sandte David zu Joab: Schick mal Uriah, den Hethiter. Und Joab schickte Uriah zu David. Und Uriah kam zu ihm und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und nach der Kriegslage. Und David sagte zu Uriah: Geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Und als Uriah aus dem Haus des Königs ging, kam ein Geschenk des Königs hinter ihm her. Uriah aber legte sich am Eingang des Königshauses nieder bei allen Dienern seines Herrn und ging nicht in sein Haus hinab. Und man berichtete es David: Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Da sandte David zu Uriah: Bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Uriah aber sagte zu David: Die Lader und Israel und Juda wohnen in Zelten, und mein Vorgesetzter Joab und die Diener meines Herrn lagern auf freiem Feld, und da sollte ich in mein Haus hineingehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? Da sagte David zu Uriah: Bleib auch heute noch hier, morgen werde ich dich dann entlassen. So blieb Uriah an diesem Tag und am folgenden in Jerusalem. Und David lud ihn ein, und er aß und trank vor ihm, und er machte ihn betrunken. Und am Abend ging er hinaus, um sich auf sein Lager bei den Dienern in seines Herrn hinzulegen, aber in sein Haus ging er nicht hinab.
Und es geschah am nächsten Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Und er schrieb in dem Brief Folgendes: Stellt Uriah dahin, wo die Kampffront am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Und es geschah, als Joab die Stadt beobachtete, setzte er Uriah an der Stelle ein, von der er erkannt hatte, dass dort kriegstüchtige Männer waren. Als nun die Männer der Stadt auszogen und gegen Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Knechten Davids. Dabei starb auch Uriah, der Hittiter. Da sandte Joab hin und berichtete David alle Ereignisse des Kampfes. Und er befahl dem Boten und sagte: Wenn du damit fertig bist, alle Ereignisse des Kampfes dem König zu melden, und wenn dann der Zorn des Königs aufsteigt und er zu dir sagt: Warum seid ihr so nah an die Stadt herangerückt, um zu kämpfen? Habt ihr nicht erkannt, dass sie von der Mauer herabschießen würden? Wer hat den Abimelech, den Sohn Jerubbeschets, erschlagen? Warf nicht eine Frau den oberen Mühlstein von der Mauer auf ihn herab, dass er in Tebitz starb? Wozu seid ihr so nah an die Mauer herangerückt? Dann sollst du sagen: Auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Und der Bote ging hin, und er kam und berichtete David alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Und der Bote sagte zu David: Da die Männer uns überlegen waren, zogen sie gegen uns aufs freie Feld heraus. Wir aber blieben an ihnen bis zum Eingang des Tores. Da schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte, und es starben einige von den Dienern des Königs, und auch dein Diener Uriah, der Hethiter, ist tot. Da sagte David zu dem Boten: So sollst du zu Joab sagen: Lass diese Sache nicht so schlimm sein in deinen Augen, denn das Schwert tötet mal so, mal so. Führe deinen Kampf gegen die Stadt entschlossen fort und reiße sie nieder. So ermutigte ihn. Und als Urias Frau hörte, dass Uriah ihr Mann tot war, trauerte sie um ihren Ehemann. Als aber die Trauerzeit vorüber war, sandte David hin und nahm sie in sein Haus auf. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte.
Und der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm: Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte aber nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann. Dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es als Essen für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da wurde David extrem wütend, und er sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, soll sterben. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten dafür, dass er diese Sache getan hat und weil ihm der Arme nicht leid getan hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Saus errettet und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch viel mehr hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatst, was böse ist in seinen Augen? Uria, den Hittiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hittiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt am helllichten Tag. Denn du hast es im Verborgenen getan. Ich werde dies tun vor ganz Israel und das öffentlich. Da sagte David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David: So hat es auch der Herr deine Sünde weggetan, du wirst nicht sterben.
Okay, und jetzt kommt die Reaktion von David in einem Psalm. Psalm 51.
Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner großen Gnade. Wasche meine Vergehen nach der Größe deiner sanften Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Nimm weg meine Schuld, nimm weg meine Schuld und reinige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast.
Dankeschön. Amen. Ja, wir sehen, unser großer Held David hat dunkle Schattenseiten in seinem Leben. Die Schattenseite fängt schon damit an, dass er als alle anderen in den Krieg ziehen und es eigentlich die Zeit der Könige ist, in den Krieg zu ziehen im Frühjahr, wenn es sich besonders gut kämpfen lässt, dass David zu Hause bleibt. Während andere ihr Leben riskieren für Gott, für das Reich Israels, bleibt David zu Hause, um seine Zeit mit Langeweile zu verbringen. Interessant ist auch gleich der zweite Vers in der Geschichte, da heißt es, als David spät am Nachmittag von seiner Couch aufstand. Das heißt, David hat entweder den ganzen Tag geschlafen oder hat lange und ausgiebig Mittagsschlaf gemacht und dann hat er sich nochmal raus aufs Dach, also auf das typisch hebräische Flachdach begeben. Und dieses Wort hin und her laufen ist in einer hebräischen Form, wo man so richtig merkt, er hat nichts anderes zu tun, einfach nur für sich gammelt er so rum und läuft gelangweilt auf dem Dach hin und her. Und natürlich in seiner Langeweile, weiß er nicht, was er machen soll, sieht er plötzlich eine schöne Frau baden. Und aus dem mal kurzen Hingucken wird ein Starren, vielleicht auch, keine Ahnung, ob die damals schon Teleskope oder Fernrohre hatten, ja. Auf alle Weile, nachdem man eine Weile sich das angeguckt hat, hat er gesagt, die will ich haben, ja. ich habe ja schon viele schöne Frauen in meinem, keine Ahnung, in meiner Sammlung da, ja. Aber die da, die hat nochmal so einen ganz besonderen Popo, ja, den ich in meiner Sammlung noch nicht habe. Die muss ich auch unbedingt haben. Und nachdem er sich erkundigt, wer diese Frau ist, und rauskommt, dass sie bereits verheiratet ist, lässt er sie dennoch holen. Das Interessante ist an der Geschichte, dass wir merken, dass es jedes Mal in der Geschichte Chancen gibt, die Lage zu retten. Chancen gibt, zurückzugehen und Buße zu tun. Spätestens als der Bote gekommen ist und gesagt hat, es ist eine verheiratete Frau, hätte David, der normalerweise, so kennen wir es aus Psalm 118, seine Lust am Gesetz des Herrn hat, sagen müssen, ups, sorry, ja, können wir mal einen Sichtschutz einbauen, ja, da im Osten des Palastes, damit ich nicht das Gebot des Herrn übertrete und gegen ihn sündige. Aber David geht immer einen Schritt weiter. Und das Schlimmste ist, das Nächste ist, wenn er seine Boten schickt, um Bathseba rufen zu lassen, dann fragt er sie nicht höflich, hättest du vielleicht Lust, eine außereheliche Romanze mit mir anzufangen, sondern ruft er sie mit Befehl des Königs. Das heißt, die Autorität, die Gott ihm gegeben hat, die Königswürde, die Gott ihm gegeben hat, die Macht und die Autorität, die er direkt von seinem Gott bekommen hat, missbraucht er für seine eigenen Zwecke und ruft Bathseba, weil die hatte gar keine Chance. Wenn der König ruft, hast du zu erscheinen. Und Bathseba kommt. Und die beiden haben dann diese Szene da, ja, die wir hier nicht zeigen würden, wenn sie verfilmt wäre. Und Bathseba wird schwanger von David. Da kommt auch die Idee her, sie hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gewaschen. Sie hat also, sie war nicht schwanger, sie hatte ihre monatliche Blutung gehabt. Und Bathseba wird eher als jemand dargestellt, die sich ans Gesetz hält und dem Gesetz treu ist. David überhaupt nicht. Und nachdem sie natürlich schwanger ist, versucht David mehrere Vertuschungsversuche. Als erstes versucht er natürlich, den Mann nach Hause zu holen, dass er mit seiner Frau zu Hause eine schöne Zeit hat, dass es gar nicht auffällt, dass das Kind nicht von ihm ist, sondern dass es so rauskommt, als wenn es von Uriah wäre. Und das Interessante dann in der Geschichte ist, dass die Treue eines Hethiters, also eines, der nicht in Israel geboren ist, und von Geburt an zumindest nicht Teil des Bundesvolkes ist, wird gegenübergestellt von der Untreue Davids. Dreimal sagt der Hethiter in seiner Loyalität, wie kann ich zu meiner Frau eingehen, währenddessen die Armee draußen lagert, der Herr Kämpfe für sein Volk kämpft. Er zeigt Treue und Hingabe, währenddessen David, von dem diese Treue und Hingabe erwartet wird, grundsätzlich versagt. Und das Schlimmste, und das ist das Gemeine damit, David war nicht nur ein Mörder, er war einer der gemeinsten Mörder. Er schickt das Todesurteil mit Uriah mit. Er schreibt einen Brief an den Heerführer, an Joab, und sagt, dieser Mann, der dir diesen Brief übergibt, der ist dem Tode geweiht, arrangiert das irgendwie so, dass er im Feld umkommt. Und dann gibt er den Brief an Uriah. Und es ist die Treue des Urias, die nun kommen lässt. Merkt ihr, welche dunkle Schattenseiten, welche boshafte Schattenseiten David auch in seinem Herzen haben kann. Das ist echt erschreckend. Uriah kommt im Kampf um und es gibt eine neue Chance für David, Buße zu tun, denn Joab riecht den Braten und er schreibt ihn in seinen Boten zurück und sagt, wenn David euch fragt, was denn so passiert ist, Mensch, wie könnt ihr so nah an die Mauer rangekommen sein, dann schreib ihm Folgendes. Und der Joab verpackt das so ein bisschen, man liest es vielleicht, überliest im ersten Augenblick, man muss zweimal lesen, dass man mitkriegt, dass Joab den Braten schon längst gerochen hat und dass er David einen Hinweis schickt. Denn er fragt eine Frage, wie ist denn dieser Mann aus Richter Kapitel 9, Vers 50 umgekommen? Und wer in Richter 59 guckt, wie der Mann umgekommen ist, der wird sehen, dass eine Frau in einen Mühlstein runtergeworfen hat. Ja? Und was Joab David suggeriert, er sagt, ich weiß, eine Frau muss wohl verantwortlich sein, dass Uriah gestorben ist. Und David hätte in diesem Augenblick zu Boden fallen müssen und sagen, oh, der erkennt mich, sogar Joab weiß schon, worum es geht. Und David bringt fromme Sprüche, um sein eigenes So fromm sind sie gar nicht. Seine eigene Schuld zu verdecken und sagt, mach dir keine Sorgen, lass dich nicht ermutigen, das Schwert tötet denjenigen oder denjenigen. Es passiert eben mal im Kampfesgeschehen. Versucht, seinen Mord zu vertuschen. Und Monate passiert nichts. Und das ist das Interessante. Ja? Gott lässt David mit der Sünde nicht durchgehen. Gott hat seine Wege. Seine geliebten Jünger, auch wenn sie Fehltritte machen, auch wenn sie viel Dunkles in ihrem Herzen haben, zu überführen, schickt den Propheten Nathan mit einem ganz typischen Szenario, was auch damals hätte passieren können, wo David einfach einen Richtspruch hätte sprechen müssen, schickt ihn dahin. David erkennt sofort, weil er nicht an sich selbst denkt, dass Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird und spricht, dieser Mann soll sterben. Und dann kommt Nathan mit einem prophetischen Wort und sagt, du bist der Mann. Und diesmal war es ein Volltreffer von Gott. Ein Volltreffer mit Überführung. Und David, ich kann mir nur vorstellen, bricht zusammen und sagt, ich bin ein Sünder, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das Ganze nimmt noch eine wenigstens halbwegs positive Endung. Weil David, und das unterscheidet ihn von Saul, dann letztendlich doch Buße tut und zu Boden geht und sagt, du bist der Herr, ich habe gegen dich gesündigt. Wäre er so wie Saul gewesen, hätte er eine neue Ausrede gehabt und gesagt, die anderen sind schuld, nur ich wieder nicht. So, jetzt ist diese Geschichte so ein bisschen für uns da, um einfach so zu lernen, wie gehen wir in der Versuchung mit Sünde um? Was können wir lernen, damit wir nicht in diesem Fall nicht in die Fußstapfen von David treten? Und ich habe euch einfach ein paar Punkte aus dieser Geschichte herausgenommen. Und mein erster aller Punkt ist, wann hätte David am leichtesten die Sünde vermeiden können? Also, ich weiß nicht, wie ihr das so geht. Ja, manchmal ist es unwahrscheinlich schwer, der Sünde zu widerstehen. Nämlich wenn zum Beispiel mich Menius irgendwas vor allen Leuten fragen würde, ja, und ich müsste ernsthaft antworten, ja, vielleicht kennt er eine Schwachstelle in meinem Leben oder so, ja. Ich weiß nicht, ob ich die Wahrheit sagen würde, ja. Aber in einer gemütlicheren Situation, in einem Vier-Augen-Gespräch, ja, bin ich dann schon wesentlich offen. Es gibt im Leben Momente, wo es leichter ist, Sünde zu widerstehen, und es gibt im Leben Momente, wo es schwerer ist, Sünde zu widerstehen. Und das Prinzip, was wir aus der Geschichte lernen, ist, dass man Sünde am leichtesten widerstehen kann, gleich am Anfang. Wenn die Versuchung anfängt, ist es deine beste Chance, deine leichteste Chance, Nein zu sagen. Das heißt, David hätte gar nicht erst rumtrödeln sollen und seine Zeit verschwenden sollen. Für ihn wäre es am besten gewesen, spätestens als er Bathseba gesehen hat, zu merken, hier läuft grundsätzlich was schief, lass mich meine Koffer packen und das tun, wozu ich berufen bin. Sünde widersteht man am leichtesten gleich am Anfang. Mir hat jemand mal einen total genialen Tipp gegeben, als ich mich taufen lassen habe. Der Pastor hat, bevor er mich untergetaucht hat, hat gesagt, okay, ich gebe dir ein paar Lebenstipps. Tuk, 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 tuk. Und unter anderem der Lebenstipp, wenn du auf ein öffentliches Klo gehst, du gehst aufs Klo die Augen zu. Musst du gar nicht erst lesen, was irgendwelche Doofies da an die Wände kritzeln. Ja? Toller Tipp! Ja? Ich habe in meinem Leben keine öffentliche Toilette von innen gesehen. Ja. Oder zumindest die Fliesen von unten. Ja. Muss man die Sachen nicht angucken, die da an die Wand gekritzelt sind. Ja. Ist nichts Erbauliches, bestimmt keine Bibelverse. Das heißt, aber ganz praktisch hilft das auch. Ja. Wenn ich irgendwo ein Programm sehe, ja, und du merkst so langsam, du weißt, wo es hingeht im Fernsehen, ja, dann ist es der Moment, den Ausknopf zu drücken, ja. Nicht zu gucken, oh, das ist eine interessante Sendung. Mal sehen, ob er tatsächlich Ehebruch begeht, ja. Mal sehen, wie heiß die Sexszene ist. Am Anfang lässt sich am leichtesten widerstehen. Zweitens, oder das ist immer noch 1a, 1a, wie hätte David Sünde am leichtesten vermeiden können? Der Kampf gegen Sünde beginnt damit, dass wir fasziniert sind von Gott. Weil wenn du fasziniert bist von Gott, wenn du also nicht gelangweilt sozusagen durch die Gegend läufst und nicht weißt, was dein Verstand und was dein Herz denken oder fühlen soll, sondern wenn da schon Action drin ist, lässt sich dein Verstand und dein Herz auch nicht so leicht abbringen, in eine idiotische Richtung zu gehen. Und ich habe euch ein Zitat von einem Buch mitgebracht, von Sam Storms, Fasziniert von Gott, schreibt Sam. Sünde ist, was wir tun, wenn unser Herz nicht glücklich darüber ist, wer Gott für uns ist. Sünde ist, was wir tun, wenn unser Herz nicht glücklich darüber ist, wer Gott für uns ist. Der Kampf gegen Sünde ist deshalb ein Kampf darum, in Gott glücklich zu sein. Der einzige Weg, das Herz von der Sklaverei des vergänglichen Genusses von Sünde zu befreien, ist, indem wir eine Leidenschaft dafür entwickeln, die Freude und Faszination zu genießen, die wir in der Schönheit Gottes im Angesicht von Jesus sehen. Das heißt, was Sam Storms hier sagt, und er hat mir in meinem eigenen Leben richtig geholfen, war einer meiner Lehrer in Kansas City, in meinem Studium, hat mir gezeigt, dass der Kampf gegen Sünde, in dem wir alle stehen, nicht gekämpft wird, indem wir sozusagen unsere Willenskraft einzig und allein einsetzen und sagen, nein zur Sünde, nein zur Sünde, nein zur Sünde, sondern dass die Attraktivität von Sünde automatisch ihre Kraft verliert in dem Augenblick, wo wir Jesus gut und faszinierend für unser Leben finden. Ich habe einen guten Freund von mir ein bisschen später dann kennengelernt, der hatte so ein bisschen Probleme wie viele Männer, und das ist einfach so, beim ersten Blick den Blick von den Frauen nicht zu lassen, sondern weiterhin zu gucken. Ja. Und wir haben uns zu so einem Jüngerschaftsaustausch getroffen, einmal die Woche. Und er kam jede Woche und er sagt, ich stehe früh auf und ich sage mir früh, du guckst keine Frau an, du guckst keine Frau an, du guckst keine Frau an. Ja. Und dann fahre ich zur Arbeit und ich steige in die Straßenbahn ein und ich sage, keine Lust, keine Lust, keine Lust. Ja. Und dann fing er an, mir irgendwelche was zu erzählen, wo genau das passiert ist, ja. Und ich habe ihm den Rat gegeben und habe gesagt, vergiss doch sozusagen auf der Straßenbahn zu gehen. Keine Lust, ich nehme mir vor, keine Lust, niemanden anzugehen, keine Frau zu gehen. Sondern fülle deinen Verstand früh am Morgen mit der Güte Gottes. Ja. Nimm den Psalm 31 in deinen Verstand hinein, lern irgendwas auswendig, wo du den Tag begehen kannst und sagen kannst, wie groß ist die Güte Gottes denjenigen, die ihn fürchten. Und diejenigen, die sich bei ihm bergen im Angesicht der Menschensöhne. Und dieses Wort, dieses du bist gut für mich, du bist groß, dieses Schmecken, dieses Sehen von Gott, wer Gott ist, wird dir die Attraktivität von Sünde vernehmen. Du hast einfach weniger Kapazität, überhaupt irgendwelchen Mist zu denken, weil dein Verstand und dein Herz voll ist von dem, was du nämlich eigentlich suchst und was dir Sünde suggeriert, was sie dir gibt, aber sie dann endlich nicht hält. Du suchst Freude. Dein Herz sehnt sich und sucht sich nach Freude. Und die kriegst du im Angesicht von Jesus Christus und bei seinen guten Verheißungen für dein Leben. Füll dein Herz mit dem, wer Gott für dich ist. Und dir wird es leichter fallen, Sünde zu widerstehen. Und ich habe euch einfach, das hat richtig toll geklappt, ein paar Buchtipps mitgegeben. Ich habe die da rangeworfen und die Diana hat die in enormen Massen bestellt. Nein, so viel sind es gar nicht. Das heißt, wenn ihr Lust habt, ja, gute Literatur zu lesen, wo ihr einfach euren Verstand beschäftigt und füttert damit, wie genial Gott ist, gibt es auf dem Büchertisch zwei Bücher. Das eine von James Packer, Gott erkennen in einer ganz neuen Auflage, wunderbar übersetzt. Und das andere, Sam Storms, fasziniert von Gott. Und da ist dann auch das Zitat dabei, was ich euch vorgelesen habe. Kampf gegen Sünde funktioniert, indem wir zum einen fasziniert von Gott sind und auf der anderen Seite uns hineinbegeben auf die Mission mit Gott. David hätte seinen Rucksack packen sollen und hätte auf Mission mit Gott sein müssen und es wäre nicht passiert. Und ich habe mich mit wen darüber unterhalten und ich glaube, ich mache es einfach selbst. Unser Herz, wir haben uns mehrmals auf der Pastorenkonferenz darüber unterhalten, unser Herz hat so ein bisschen geblutet und wir haben gefragt, wo sind die jungen Leute, die für Gott etwas riskieren? Wo sind die jungen Leute, die bereit sind, uns zu sagen, für Christus und sein Reich, vielleicht sollte ich Gemeinde gründen, vielleicht sollte ich in meiner Jugend, keine Ahnung, mal sagen, wir machen mal was total Geniales und wir versuchen über eine coole Aktion nicht Christen zu erreichen. Wo sind die jungen Leute, die sagen, für Christus und sein Reich? Weil Wenn du auf Mission mit Gott bist, wirst du so fasziniert sein, mit ihm zu gehen und mit ihm Abenteuer zu erleben, dass die Versuchung der Sünde längst nicht so groß ist, als wenn du zu Hause sitzt und nichts anderes zu tun hast, als dein iPad, Pod und sonst irgendwas anzumachen und zu gucken, was es sonst in der Welt so los ist. Nummer 2. Was ist, wenn wir in Sünde fallen? Und jeder von uns wird mehr oder weniger es immer wieder erleben, dass wir nicht, auch nicht nach den Wünschen leben und nach den Standards leben, die wir uns selber gesetzt haben, weil wir sie im Wort Gottes gefunden haben. Eine wunderbare Art und Weise, wie wir verhindern können, dass wir uns noch mehr reinreiten, ist, dass wir zusammen als Gemeinde eine Gemeinschaft sind, die Gnade gibt und Gnade empfängt. Der Kampf gegen Sünde wird nicht nur individuell ausgekämpft. Nicht, du stehst nicht alleine da. Gott hat dich und mich absichtlich in eine Gemeinschaft hineingesetzt und wir zusammen passen auf uns gegenseitig auf. Und wir zusammen geben Barmherzigkeit, wenn einer von uns fällt, und wir nehmen Barmherzigkeit, wenn wir sie brauchen. Das heißt, ich träume weiter davon, dass unsere Hauskreise blühen und gedeihen und dass unsere Hauskreise der Ort sind, wo Leute so sein dürfen, wie sie sind. Wo wir nicht für uns alleine kämpfen, sondern wenn wir irgendwo kämpfen und keinen Durchbruch erringen, wo wir Freunde haben, zu denen wir ehrlich unser Herz ausschütten können und sagen können, so geht's mir wirklich. Und dass wir dann in dem Augenblick Barmherzigkeit empfangen, so wie der Galater Kapitel 6 das sagt, wo drin steht, das ist gut, das fällt mir noch ein. Wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen Menschen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und dabei selbst auf dich selbst achtend, dass auch du nicht versucht wirst. Das heißt, in unserer Mitte als Gemeinde sollte ein Geist vorherrschen, wo wir sagen, wir unterstützen einander. Und wenn auch mal einer von uns strauchelt, es wird Sanftmut und Barmherzigkeit herrschen, indem wir wieder aufrichten, ermutigen und sagen, es geht weiter nach vorn. Kommen wir zusammen, zusammen schaffen wir das. Bob, der Meister. Ja, wir schaffen das. Ja. Da wisst ihr, welches Alter mein Sohn im Moment ist. Okay. Nummer 3. Wenn wir in Sünde sind, es gibt einen Weg und einen einzigen Weg, mit Sünde umzugehen. Und das ist ernsthaft bei Gott mit dem zerbrochenen Geist Vergebung suchen. 2. Korinther Kapitel 7 beschreibt das so wunderbar. Es gibt eine von Gott gegebene Traurigkeit. Es gibt eine Überführung in unserem Herz, wo wir sagen, oh, ich bin traurig über meine Sünde. Sie führt zur Buße und sie führt zum ewigen Leben. Es gibt immer wieder Menschen, die versuchen, sich um den heißen Brei herumzureden, wo ich mir sage, es gibt eine Chance. Ja? Warum quälst du dich Jahrzehnt nach Jahrzehnt nach Jahrzehnt? Bitte Gott, dass er dir Buße schenkt und dann geh weiter. Ich kenne Menschen, die sind 80 Jahre alt und sie kämpfen immer noch damit und streiten in der Gemeinde, ob Sex vor der Ehe richtig ist oder nicht. Inzwischen sind die 45 Jahre verheiratet, aber weil sie es selber nicht gemacht haben, kämpfen sie nach 45 Jahren immer noch mit dem Punkt, wo ich sage, Mensch, Leute, versteht doch jeder, wenn man es nicht geklappt hat. Ja? Versteht doch jeder, hat doch jeder Verständnis dafür. Tu doch einfach jetzt Buße und fang von neuem an und abzisch die Rakete mit dem Herrn. Ja? Da muss man doch nicht an demselben Punkt bleiben, ja, und die Wäschetrommel drehen und drehen und drehen und drehen. Wenn es schief gelaufen ist, da ist die Lösung. Mein Gott, vergib mir. Und Gott sagt, kabang. Und ab geht's im christlichen Leben. Ja? Okay. Viertens, die Ernsthaftigkeit der Sünde. Sünde, obwohl sie so schnell und so bereit vergeben wird von Gott, was wir gleich sehen. Sie hat eine ernsthafte Komponente. Und die ernsthafte Komponente liegt, dass die Sünde gegen Gott ist. Und wir leben in einer Philosophie, in einer Weltanschauung, wo Gott nicht präsent ist. Und deshalb juckt es uns fast überhaupt nicht, wie schlimm es eigentlich ist, gegen Gott zu sündigen. Und David heiratet eine Ehebrecherin, auf das steht Todesstrafe im Alten Testament, und er bringt nicht nur Uriah um, sondern auch noch andere Leute, die erst recht nichts damit zu tun haben, im Gemetzel des Kampfes, auf den es auch die Todesstrafe steht. Und als er im Psalm 51 betet, sagt er und betet gegen Gott und sagt, gegen dich und gegen dich allein habe ich gesündigt. Und du könntest hingehen und sagen, nee, David, das stimmt nicht. Du hast gegen Uriah gesündigt und gegen Bathsheba und gegen die anderen 15 Leute, die umgekommen sind. Aber das ist typisch hebräische Art und Weise zu schreiben, wenn man sagt, im Vergleich, wer den meisten Schaden genommen hat, wem am meisten Unrecht getan wurde, es ist Gott. Das heißt, ich habe vor kurzem von einer Gemeinde gehört, und es ist traurig, sowas zu hören, da hat ein Leiter einer Gemeinde gesagt, wenn zwei Homosexuelle miteinander Spaß haben, sollen sie den haben und dann sollen sie verheiratet werden. Sie schaden doch niemanden. Sie schaden Gott. Es ist völlig egal, ob ein anderer Mensch zu Schaden kommt oder nicht. Sie schaden Gott, der gesagt hat, so sehe ich Sexualität, deinen richtigen Platz, wie ich ihn in dein Leben gegeben habe. Sünde schadet Gott. Und wir brauchen wieder dieses Bewusstsein in unserem Leben, der Furcht Gottes in unserem Leben, dass Sünde nicht nur etwas ist, was ich meinem Nachbarn antue, sondern es ist etwas, was ich jemandem antue, der mit seiner Wucht, der Allgegenwart in meinem Leben präsent ist. Und nur wenn du die Ernsthaftigkeit der Sünde verstehst und ein Gespür davon bekommst, wirst du den nächsten Punkt genießen, nämlich wie genial es ist, dass Gott Sünde vergibt. Gottes Gnade ist einmalig. Ich habe euch schon gesagt, es gibt die Todesstrafe, sowohl für Ehebruch im Alten Testament als auch für Mord. Und David hat mehrere Leute umgebracht und Ehebruch begangen. Und Gott in seiner großen Barmherzigkeit sagt zu David, deine Sünde soll dir vergeben sein. Und die Sünde ist nicht nur vergeben, Gott macht mit David einen ganz frischen Neuanfang. Die Sünde ist vergeben, vergeben. Guckt mal, wie David zu Gott betet. Er sagt, sei mir gnädig, oh Gott, nach deiner großen Gnade. Er vertraut darauf, dass selbst Mord Gott vergeben kann. Nicht, weil er einfach nur so drüber wegsieht, sondern weil letztendlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, die Strafe für unsere Sünde getragen hat. Und wenn Gott Sünde wegwäscht, ist sie wirklich weg. Guckt euch Vers 17 an. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Erneuere in mir, ein paar Verse vorher, die Freude deines Heils. David hat erwartet, dass wenn Gott Sünde vergibt, er nicht mit dem Schwert im Nacken sein Leben lang rumlaufen muss und gebeugten Hauptes rumlaufen muss und sagen muss, ich bin doch ein Sünder. Bathsheba hat nicht den Rest seines Lebens sozusagen bestimmt, sondern Gott hat einen Neuanfang gemacht und hat ihm Freude der Rettung gegeben, hat ihm Jubeln im Himmel wieder in den Mund wieder gegeben. Und David hatte das Recht, vor den Herrn zu treten und zu sagen, ich preise dich, Herr, ich freue mich an dir. Und keiner hat den Finger auf ihn gesetzt und gesagt, aber du warst ein Sünder. Sondern er wurde herzlich in die Gemeinschaft der Heiligen Gottes wieder eingenommen, mit gleichen Rechten wie alle, mit gleichem Recht jubelnd vor seinen Gott zu treten, denn wem der Herr vergibt, den vergibt er in der Tat. Ist nicht herrlich? Das ist nichts Selbstverständliches. Und jetzt kommt was ganz Interessantes, wo ich selber noch nicht so richtig den theologischen Punkt auf die Minute gesetzt habe. Und das ist die Frage nach den Konsequenzen für Sünde. Wir wissen, dass Gott Sünde vergibt. Aber gibt es dennoch Konsequenzen, die in dem Leben stehen bleiben? Wir sehen es im Text. Nathan prophezeit über David eine Strafe, die dem Verbrechen gerecht wird. David hat eine fremde Frau genommen und Ehebruch mit ihr begangen. Und Gott sagt, als Strafe dafür werde ich deine Frau nehmen. Und jemand anders wird mit ihr sozusagen im öffentlichen Sex haben. Es wird dann später einer seiner Söhne sein. Du hast mit dem Schwert getötet. Das Schwert wird deine Familie nicht verlassen. Vielleicht ist das sogar ein Zusammenhang, dass David sagt, vierfach soll er erstatten, denn später sterben genau vier Söhne von David. Die Konsequenzen von Sünde ist nicht automatisch weggegangen. Das heißt, unser Leben, unsere Entscheidungen haben ein enormes Gewicht. Sie haben langfristige Wirkung auf dein Leben. Und wenn du uns fragst, warum predigen wir zum Beispiel, dass wenn du noch nicht verheiratet bist, dass du dir einen christlichen Ehemann suchst, wenn du selber Christ bist, dann sagen wir dir, weil es langfristige Konsequenzen hat, die der Herr nicht einfach so drüber wischt. Du musst dir vorstellen, wie es ist, einen Ehemann oder eine Ehefrau zu haben, die Gott nicht liebt. Und jeder, der verheiratet ist, wird dir bestätigen, dass das Verliebtsein total genial ist und dass es sich wandelt in eine Phase der Kameradschaft. Bei jedem verliebten Paar. Und wenn du kein Kamerad sein kannst zu denjenigen, den du liebst, wie soll deine Ehe funktionieren? Wie willst du weiter Jesus nachfolgen, wenn normalerweise, wenn zwei Menschen sich so eng in einem Joch zusammenbinden, die niedrigste geistliche Komponente des Glaubenslebens beider bestimmt. Wir predigen und ermahnen die jungen Leute dafür, weil es langfristige Konsequenzen für dein Leben hat, die wir wollen, dass du die Chance weise nutzt. Genauso ist es mit Sexualität in der Ehe. Gott kann vergeben, Gott kann einen Neuanfang machen und durchstarten, aber es wird langfristige Konsequenzen haben und du wirst das Geniale mit einem Partner dein Leben lang etwas zu teilen, was niemand anders kennt, wirst du nur haben, wenn du es dir aufhebst, bis zu dem Tage, wo jemand zu dir sagt, und jetzt darf der Bräutigam die Braut küssen. Und deshalb, lieben jungen Leute, ja, nutzt Chance Nummer 1 und Nummer 4, verbringt die einfach zusammen. Nummer 1 war, fang gleich ganz von vorn an. Ja. Wenn du so ein hübsches, blondes, brünettes, haargekräuseltes Mädchen an der Uni siehst, ja, und du weißt, sie ist kein Christ, ja, mach ein Statement. Gleich am Anfang, beim ersten Kaffee trinken. Übrigens, ich liebe Jesus. Und ich weiß nicht, ob es jemals in Frage kommen sollte, aber ich will dir nur sagen, ich heirate nur und ich date nur jemanden, der Jesus auch liebt. Willst du mal mit in meine Gemeinde kommen, ja? Du darfst mit ihr Kaffee trinken, ja? Du darfst mit ihr ausgehen, ja? Du darfst mit ihr auf eine Campusparty gehen, du darfst sie kennenlernen, ja? Aber in dem Augenblick, wo eine normale Freundschaft ins Dating übergeht, spätestens ein paar Tage vorher musst du deinen Flock in der Erde festmachen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Wenn du abwartest und sagst, naja, so vielleicht könnte man ja so ein bisschen so Händchen halten und dann vielleicht könnte man sich verloben und dann vielleicht, dann hast du es nicht gesehen, ist es zu spät. Gleich am Anfang werden Tatsachen und Fakten geschaffen. Und es wird dir leicht fallen und Christus wird mit dir sein. Der Sünde zu widerstehen. Okay, letzter Punkt. Und das ist was Tolles. Ernsthaftigkeit von Konsequenzen heißt, dass nicht nur Sünde Konsequenzen in unserem Leben hat, sondern die Ernsthaftigkeit, von der wir hier lesen, dass Gott recht drastische Maßnahmen, es ist drastisch, seht ihr das? Es ist drastisch. David hat ein Leben lang den Rest des Lebens damit zu kämpfen müssen. Drastische Konsequenzen für Sünde bedeuten auf der anderen Seite aber auch, dass ein Gott hingegebener Lebensstil ebenso drastische Konsequenzen hat. Und das muss dir bewusst sein, als positive Anspannung. Dein Herzschlag, ich will Jesus lieben, deine Entscheidung, Und dein dich mit dieser blonden, keine Ahnung, brünett, kalorierten, gekräuselten Dame zu treffen und gleich am Anfang zu sagen, übrigens, ich liebe Jesus und ich heirate nur jemanden, der auch Jesus liebt, hat enorme Konsequenzen, hat ein wahnsinniges Gewicht. Du wirst es in dem Augenblick nicht merken. Aber es hat ein Gewicht in der geistlichen Welt. Ihr seht das zum Beispiel, David schreibt auch im Psalm 56, Vers 6. Er sagt, mein Umherwandern hast du gezählt, meine Tränen hast du in einer Flasche aufbewahrt. Was David hier sagt, ist, manchmal gibt es im christlichen Leben Tränen. Manchmal ist es schwer, manchmal ist es hart und manchmal zahlt es sich nicht aus, zumindest hier auf der Erde nicht, Christ zu sein und Bekenntnis abzugeben. Und David sagt, keine meiner Tränen ist auf dem Fußboden gefallen und vertrocknet. Du hast sie gefangen und in einer Flasche aufbewahrt und sie haben ewige Konsequenzen und ich werde diese Konsequenzen in Ewigkeit profitieren, davon profitieren und sie genießen. Ähnlich schreibt Paulus dann im 2. Korinther Kapitel 4 auf der nächsten Folie, wir werden nicht entmutigt, sondern wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird, das heißt, wenn du bereit bist, sogar bis zum Extremfall, ja, das für Jesus zu leiden unter Verfolgung, selbst dann wirst du keinen Nachteil erleiden, wenn du für Christus einstehst, denn das schnell vorübergehende Leichte des Drangsals bewirkt in uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Jeder deiner Herzschläge, wo dein Herz sagt, ich liebe dich, Jesus, ist aufbewahrt im Himmel und produziert für dich eine ewige Konsequenz von großer Herrlichkeit. Nichts, was wir auf dieser Erde tun, hat keine Konsequenzen. Vielleicht kann ich die eine Sache noch, ganz schnell. Aber die Sache ist gut, er wird sie mögen. Auf der vorhergehenden Folie habe ich euch eine Folie mitgebracht von einem Rechtsanwalt, den ich aufgesucht habe, nachdem ich bei Rot über die Ampel gefahren bin. Ist schon eine ganze Weile her, inzwischen bin ich drüber weg und kann davon erzählen. Den kannte ich gut, dass es ein Star-Rechtsanwalt ist und er war auch noch ein Freund von mir. Ja? Also bin ich hin und habe gesagt, lieber Herr Rechtsanwalt, ich bin bei Rot über die Ampel, ja? Sie können doch da was dagegen tun. Ja? Und ich war schon Anfang 30 und er sitzt da auf seinem Sessel, lächelt mich so an und sagt so, Herr Müller, manche Menschen lernen es erst sehr spät im Leben, dass Entscheidungen Konsequenzen haben. Ich kann Ihnen helfen, wann Sie die Strafe bezahlen wollen, diese Woche oder nächste Woche, und wann Sie Ihren Führerschein abgeben, diesen Monat oder nächsten Monat. Aber abgeben werden müssen Sie ihn. Entscheidungen haben Konsequenzen. Das, was wir tun, hat Konsequenzen. Im Negativen, aber auch im Positiven. Nichts, auch nicht jeder verborgene Herzschlag, jede verborgene Bereitschaft, ich komme zum Stühle aufstellen, ist vergebens bei Gott. Es bewirkt in uns ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit, das wir uns nicht vorstellen können. Der Kampf gegen Sünde und für die Herrlichkeit Gottes ist keine schwere Last, sondern Jesus hat gesagt, wenn du mühselig und beladen bist, komm her zu mir. Meine Last ist leicht und ich helfe dir, sie tragen und ich bin ein sanftmütiger Meister. Wenn wir gegen Sünde kämpfen, kämpfen wir einen genialen Kampf. Wir kämpfen dafür, glücklich in Christus zu sein. Wir kämpfen als Gemeinschaft und wir kämpfen für ein glorreiches Ziel, dass jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, eine Entscheidung für Gott und für Christus ewige Herrlichkeit bewirkt. Amen. Und Amen.